Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Also ich sehe, ich bin an einem Ort aufgewachsen, was noch viel ländlicher ist. Aber meine Eltern wohnen noch dort und sie erzählen nämlich von den Spaziergängen im Wald mit dem Hund und sagen, heute sind wir 5 Stunden unterwegs und es hat so viele Leute im Wald. Hey, wir haben 3 andere Leute mit Hunden angetroffen. Und dann sage ich, 3 Leute mit Hunden, das sehe ich in 10 Minuten. Also es gibt Orte, wo es geht. Einfach wir sind auch nicht am richtigen Ort, leider. Wir sind einfach ein Tüpfchen Grün neben einer grossen Agglomeration und das Tüpfchen Grün müssen wir uns alle teilen. Und ich habe das Gefühl, das kriegen wir schon an, wenn wir uns alle ein bisschen am Riemen rissen.
In der ersten Staffel von Natur und Stadt habe ich Erfolg mit dem Titel veröffentlicht «Der Mensch braucht den Wald und nicht umgekehrt». Der Titel würde eigentlich auch für diese Episode passen, denn zum Allschwiler Wald gehört besonders, dass ihn viele Menschen brauchen und gern in ihm unterwegs sind. Der Allschwiler Wald liegt in der Baselbieter Gemeinde Allschwil und Binningen, gerade an der Grenze zum Stadtkanton Basel. Während der Corona-Zeit sind außergewöhnlich viele Leute dort angegangen. Das auch, weil die Basler und Baslerinnen neben der Langen Erle nur die sogenannte No-Erholungszone dafür haben. Einer, der seit 30 Jahren zum Allschwiler Wald schaut, ist der Markus Lack, der Revierförster. Er redet unter anderem darüber, dass es halt manchmal Nutzungskonflikte gibt. Und man probiert im Wald auch etwas relativ Neues für die Schweiz. Es gibt dort eine Rangerin. Und was die genau macht, das erzählt Florin Leuthard dann gerade selber. Das ist also ein Erfolg über einen Wald, der vielen Ansprüchen muss gerecht werden muss und wo ich mir ab und zu sogar die Frage gestellt habe, wie es im Wald hier dabei geht. An diesem Nachmittag im April, wo die Bäume nach dem vielen Regen besonders grün waren, wo das Dornbächle mit viel Wasser vor sich hergeluchst hat, ist im Hintergrund auch ein Vogel gehockt, der ganz optimistisch zwitschert hat. Florin Leuthard hat vermutet, dass es ein Mönchsgrasmugge war. Wenn jemand von Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das besser weiss, dann bitte einen Kommentar auf meiner Webseite hinterlassen. Hier zuerst der Markus Lack.
Wir befinden uns hier am Eingang vom Allschwiler Wald im Bereich vom Dornbach. Das ist so ein Tal, wo ein Wasser fließt, wo nachher Richtung Stadt geht. Der Allschwiler Wald ist bekanntlich in der Agglomeration von der Stadt Basel daheim. Ein richtiger Freizeitwald. Aber nicht nur das. Der Allschwiler Wald ist eigentlich gekennzeichnet durch seine Vielfalt. Einerseits eben in der Freizeitnutzung, aber auch vom Natur, vom Lebensraum. Der Allschwiler Wald beinhaltet eine sehr vielfältige Flora und Fauna. Von dem her gesehen ist er vielfältig und auch einzigartig. Und nicht zuletzt natürlich auch als Produzent vom einheimischen Rohstoff Holz ist er auch sehr vielfältig. Wie Sie sich vorstellen, der Allschwiler Wald ist ein Laubmischwald. Laubhölzer herrschen vor. Und da hat auch der Mensch seinen Eindruck hinterlassen. Also der Allschwiler Wald oder die Wälder dort in der Region sind immer bewirtschaftet worden. Sind relativ naturnah bewirtschaftet worden. Und die Wälder, wie wir sie hier heute sehen, ist eigentlich ein Abbild einerseits von der Natur, aber andererseits aber auch vom Handeln vom Menschen.
Hey Leute, haben Sie irgendwie einen Lieblingsplatz zu Ihnen? Sie sind Rangerin und erzählen aber später noch genauer, was das ist und was man da macht. Aber gibt es irgendeinen Ort von diesem Wald, den Sie besonders toll finden?
Es ist so vielfältig, es kommt ganz auf die Laune drauf an. Es gibt Tage, da möchte man lieber allein sein im Wald. Da hat man seine Plätzchen, wo man weiss, da hat es wenig Besucher, da hat man Ruhe, da kann man die Vögel hören. Es gibt Tage, wo man Lust hat, auf die Leute drauf losgehen und sie sensibilisieren und etwas überbringen. Und da geht man dann eher an die beliebten Picknickplätze. Das ist auch total lässig, man macht total tolle Bekanntschaften hier im Wald, auch mit ganz speziellen Leuten, also von allen Bevölkerungsschichten und Kulturen. Ich würde sagen, es kommt ganz auf die Laune drauf an.
Er lag noch mal ein bisschen genau. Sie haben gesagt, es ist ein Mischwald und es ist ein genutzter Wald. Was für Baumarten findet man da? Hat es da etwas Spezielles in diesem Wald, wo man könnte anschauen könnte?
Das hat es schon, ja. Es ist echt eine breite Palette von den einheimischen Laubbaumarten, die Sie hier vorfinden. Von Natur aus sind wir auf sogenannten Buchenwaldgesellschaften. Die Wälder sind kartiert, pflanzensoziologisch. Und wenn ich Buchenwaldgesellschaften sage, heisst das, dass es nicht nur Buchen hat, sondern ein Haufen andere Laubbaumarten auch. Aber Buchen ist eigentlich hier im Optimum. Und das hängt zusammen mit der Geologie von der Böden. Das sind sogenannte Lösslehmböden, also Böden, die nicht so durchlässig sind, Böden, die auch das Wasser ein bisschen mögen zurückhalten. Und von dem her gesehen fühlen sich dort Buchen, aber auch andere Laubbaumarten wie Eichen, Kirschbaum, Eschen und so weiter fühlen sich hier sehr wohl. Man muss aber trotzdem sagen, dass jetzt nicht Buchen vorherrschen. Wenn Sie durch einen Altschwiler Wald spazieren, stellen Sie fest, oh, da hat es ja einen Haufen Eichen. Und das hat einen Grund, dass es so viele Eichen hat. Die Eichen ist ja bekanntlich eine sehr wertvolle Baumart in verschiedener Hinsicht. Einerseits ist das Holz sehr wertvoll. Die Eichen ist aber auch aus biologischer Sicht sehr wertvoll. Und der Grund, wieso es so viele Eichen hat, ist der Mensch. Also der Mensch hat schon gleich die Vorzüge der Eichen erkannt und hat die gefördert. Weil Sie müssen sich vorstellen, vor 16., 17., 18. Jahrhundert hat der Wald ganz eine andere Bedeutung gehabt als heute. Man hat den Wald praktisch gebraucht im täglichen Leben. Man hat zum Beispiel das Holz gebraucht, sei es als Bauholz, als Brennholz. Oder man hat auch Früchte genutzt oder hat das Laub genutzt. Man hat aber auch Nutztiere im Wald getrieben und hat sie dort dann grasen, wie man sagt. Oder man hat sie durch den Tag. Und aus dem heraus sind aber auch sogenannte Flurnamen entstanden, die ganz klar auf die Nutzung von früher hinweisen. Kuhställe zum Beispiel. Oder der Eberling. Und auch das sind Begriffe, die darauf hindeuten, dass es mit Reichen zusammenhängt. Und von dem her gesehen ist es ganz eindrücklich, in welcher Form dass der Mensch den Wald kulturhistorisch, aber auch biologisch beeinflusst hat.
Jetzt gibt es nochmal, man kann sagen, eine andere Epoche, oder? Nach dieser wirtschaftlichen Nutzung, die Sie vorher jetzt gerade erklärt haben, gibt es jetzt eben die Erholungsfunktion. Ich war mal hier vor einem Jahr und da hat man auch erzählt, es war knapp nach Corona, wie wahnsinnig wichtig der Wald war für die Bevölkerung.
Gut, Covid war natürlich eine Ausnahmesituation, aber allgemein ist das eine Situation, die man hier im Altschwiler Wald natürlich schon seit Jahrzehnten kennt. Wir haben das ganze Bevölkerungsbecken von der Region Basel, wo wir uns teilen mit der Langen Erlen. Das sind knapp 1 Million Einwohner, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die müssen irgendwann raus, die müssen in die Natur. Und das ist wichtig, das ist für die Gesundheit wichtig, für das Mentale. Man muss raus in die Natur. Was ist denn halt eine Herausforderung, sowohl für die Natur wie auch für die Bewirtschafter oder die Aufsicht, dass man das irgendwie wieder zusammenbringt?
Also ich habe natürlich schon mit Leuten zu tun gehabt, die in den Bergwäldern oben arbeiten. Also ich habe dort mal einen Stadtförster von Chur. Und die haben ganz andere Themen, oder? Die haben Themen wie Wildverbiss, Klimawandel. Geht ihnen irgendwann einmal der Berg aus, wenn die Natur zunehmend nach oben migriert? Sie jetzt, Sie sind ja Revierförster. Hat das Ihre Arbeit geprägt, dass Sie da immer so Publikumsverkehr haben?
Ja, selbstverständlich. Meine Aufgabe eigentlich als Revierförster im Auftrag vom Kanton und abgeleitet vom Waldgesetz und Verordnung ist ja eigentlich, dass der Wald seine Funktionen nachhaltig erbringen kann. Und das ist jetzt im Kontext von den verschiedenen Nutzungen und Bereichen ist das gar nicht so einfach. Sie müssen sich einerseits vorstellen, der Wald ist öffentlich. In der Schweiz herrscht das sogenannte Betretungsrecht. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, in den Wald zu kommen. Das finde ich auch super und das soll auch so sein. Aber es hat auch ein Grundeigentümer da. Das kann eine öffentliche Hand sein, eine Bürgergemeinde, eine Einwohnergemeinde, Privatpersonen, Erbgemeinschaften, Stiftungen und so weiter. Also Sie sehen auch hier, es besteht auch hier eine grosse Vielfalt von Grundeigentümern. Aber was noch wichtiger ist, und das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, ist, dass die verschiedenen Waldfunktionen nachhaltig können gewährleistet werden. Und das hat sich jetzt im Rahmen von den Jahren, wo ich hier schon tätig bin, sind über 30 mittlerweile als Revierförster, hat sich das doch auch stark gewandelt. Also wenn ich von nachhaltiger Nutzung rede oder von nachhaltigen Waldfunktionen, dann meine ich hier einerseits den Wald als Lebensraum, wie ich es einleitend schon gesagt habe. Wir müssen sicherstellen, dass der Wald seine Artenvielfalt zumindest kann halten, wenn nicht sogar noch vergrössern. Dann haben wir Freizeitnutzung, die auch nicht kleiner wird. Es sind Zahlen genannt worden. Also wir sind hier gerade an einer Wegkreuzung. Jetzt kommen hier 2, 4, 5 Waldwege, die hier in den Wald hineingehen. Also auch das zeigt schon, dass wir hier in einem Gebiet sind, wo die Erholungsnutzung eine grosse Rolle spielt. Nebst den Installationen wie Sitzbänke, Informationstafeln, Robidog und so weiter. Auch das ist eine ganz wichtige Waldfunktion. Und wie ich einleitend auch schon gesagt habe, auch die Nutzfunktion hier. Da wächst Holz, da stehen Bäume. Und wenn man die Bäume ein bisschen genauer anschaut, obwohl jetzt im Frühling eigentlich alle ganz stark belaubt sind, gesund sind, sieht man doch einen Haufen Bäume, die zum Teil in einem nicht so einem guten Zustand sind. Und die verschiedenen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, unter einen Hut zu bringen, das ist eine Herausforderung, die fast nicht möglich ist. Und wir versuchen in unserer täglichen Arbeit sicherzustellen, dass die verschiedenen Funktionen aneinander vorbeikommen, dass die Nutzungskonflikte möglichst klein sind. Und ich denke, das ist ein bisschen unsere grosse Herausforderung.
Haben Sie ein Beispiel für einen Nutzungskonflikt?
Ganz einen Haufen Beispiele habe ich hier. Also, es gibt Nutzungskonflikte innerhalb von diesen verschiedenen Waldfunktionen. Ein Nutzungskonflikt ist jetzt hier zum Beispiel ein Fussweg, ein Waldweg, wo die Leute zählen und dürfen laufen. Andererseits hat es Bäume, die wachsen. Und ein Nutzungskonflikt ist jetzt zum Beispiel die Sicherheit, oder? Also Biodiversität, Sicherheit. Lässt man einen toten Baum, wie lange kann man da noch stehen? Dass er zum Beispiel keinen Schaden für einen Menschen verursacht oder keine Gefahr ist für einen Menschen und so weiter. Also da gibt es einen Haufen Nutzungskonflikte, die hier einwirkt und so weiter, oder? Also,
ich habe in Erinnerung, auch wieder aus einem anderen Gespräch, dass Holzbewirtschaftung, also halt einzelne Bäume rausnehmen, weil man jetzt die will verarbeiten zu Nutzholz oder sei es, weil man den Wald verjüngen muss, dass das dann manchmal auch auf Unverständnis stößt in der Bevölkerung und die Leute haben das Gefühl, jetzt machen die uns noch den Wald kaputt. Passiert das hier in diesem Wald auch?
Ja, das passiert fast jeden Tag. Sie müssen sich vorstellen, wir arbeiten hier im öffentlichen Raum. Meine Mitarbeiter und ich, wir sind dem Nutzungsdruck in dem Sinn ausgesetzt, dass jeder Mensch, der durch den Wald läuft, genießt den Wald. Das ist sein Wald und tut dann auch entsprechend beurteilen. Und beurteilt natürlich auch, wenn etwas geschafft wird im Wald und wenn ein Baum gefällt wird. Und das wird sehr kritisch beurteilt. Das sieht man jetzt zum Teil auch hier, wenn man so Holzhäufe sieht. Da komme ich vielmal im Winter oder auch im Frühling E-Mail oder sonstige Kontakte über. Heisst, ihr seid verrückt, hauen ihr jetzt alles ab, den Wald. Wenn ihr so weiterfahrt, gibt es in 10 Jahren keinen Wald mehr. Und. Das sind also wirklich, ja, Messagen, die wir immer wieder bekommen. Und wir versuchen hier, mittels Information, dem ein bisschen gerecht zu werden. Wir haben eine Webseite, wir machen Informationen vor Ort, wir machen Führungen und so weiter. Und versuchen, dem ein bisschen gerecht zu werden, oder? Weil man muss schon sehen, also, wir hauen keinen Baum ab aus Freude, sondern das hat immer einen Grund. Einen Grund habe ich genannt vorhin, das kann die Sicherheit sein. Aber der Hauptgrund ist natürlich, dass der Wald bewirtschaftet wird. Wir dürfen im Wald nur so viel schneiden, wie pro Jahr nachwächst. Das Prinzip von der Nachhaltigkeit ist im Waldgesetz fixiert und das wird in der Schweiz vorbildlich gehandhabt. Es ist auch wichtig, dass wir den Rohstoff Holz nutzen. In der heutigen Zeit sowieso, wo alles von CO2-Senke und so weiter redet, oder? Es ist wichtig, dass wir das Holz nutzen und zwar dort, wo es wächst. Und es nicht über hunderte von Kilometern in der Welt umtransportieren. Weil das ist letztlich nachhaltig.
Sie sind eigentlich Spezialistin für Konflikt, für Nutzungskonflikt. Einerseits zwischen Menschen und dem Wald und dann vielleicht aber auch zwischen Menschen und Gruppen. Was ist eine Rangerin überhaupt? Das kennt man gar noch nicht so recht. Das ist ein bisschen etwas Neues.
Ja, also in Europa, also vor allem in der Schweiz, ist es noch relativ neu. Der Rangerberuf an sich ist erfunden worden, kann man so sagen, in Amerika. Um die 1860 herum in den grossen amerikanischen Naturschutzparks und von dort inspirieren wir uns auch. Dort nennt man das Interpretation, also die Natur interpretieren. Von das braucht es 3 Eckpunkte. Es braucht einen Naturwert, es braucht einen Besucher und es braucht einen Ranger. Und das Dreieck, das ist im Prinzip unser Beruf. Hier in der Schweiz sind wir ein bisschen, ich würde sagen, es ist ein kleines Land, es ist ein relativ junger Beruf und wir sind noch nicht so wahnsinnig viel, jetzt natürlich seit Covid als wie mehr, also es steigert sich sehr rapide, aber wir sind immer noch zu wenig, wir sind überall zu wenig für die ganzen Nutzerkonflikte und wir tun uns hier in der Schweiz irgendwo zwischen Umweltbildung und Aufsicht, also Aufsicht in einer Repression befinden.
Haben Sie mir auch noch mal ein Beispiel, also jetzt wirklich mal für einen Konflikt. Was passiert denn da so in einem Wald?
Was natürlich ist, ist, dass der Altschüler Wald seit Generationen als Naherholungswald gilt. Also meine Mama hat mir erzählt, wie sie als Kind mit meinem Großvater da ist, Vögel beobachtet. Und ich bin sicher, es gibt noch ältere, also noch Generationen vorher, die hier in den Wald gekommen sind für die Erholung. Und die Tradition, ich treffe oft Leute an im Wald, wo ich sage, sie, da dürfen sie keine Feuer machen. Das ist keine offizielle Feuerstelle, sie stören dort die Natur, das ist verboten. Und die mir sagen, ja, aber ich bin da schon als Kind vor 40 Jahren gekommen. Und das sind dann ganz schwierige Diskussionen in dem Sinn, weil die Leute sich gar nicht bewusst sind, dass sie ein Problem verursachen. Und möglicherweise vor 40 Jahren, wo der Nutzerdruck vielleicht, ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau, noch weniger stark war, ist, vielleicht ist es vor 40 Jahren in der Tat gar kein Problem gewesen. Und jetzt muss man den Leuten erklären, warum das jetzt halt heutzutage anders ist. Die Regeln sind strenger, der Druck ist höher und dann muss man sich halt auch anpassen, auch der Nutzer selber, sei es jetzt der Velofahrer, der Hündler oder der, der geht grillieren. Das sind so ein bisschen unsere Stammnutzergruppen, die halt einfach relativ viel Platz brauchen oder Spuren hinterlassen. Sei es jetzt der Hund mit allen Störungsproblemen, die er verursachen kann. Sei es der, der grilliert und natürlich auch eben den Boden beschädigt. Mountainbiker und Ritter, die je nachdem halt nicht auf dem richtigen Weg sind und auch dort Trampelschäden, Bodenschäden verursachen. Ich würde sagen, das sind so meine Hauptgruppen.
Oder darf ich vielleicht gerade noch zuerst fragen, unter diesen Umständen, Herr Lack, gibt es da überhaupt noch Wildtiere in dem Wald? Oder sind die nicht oft schon längst ausgebüxt und gehen irgendwann weiter hinter ins Leimental?
Ja, da staunt man noch. Das hängt einerseits damit zusammen, dass man die Besucherströme, die sich im Wald bewegen, kann auf Kanälen oder auf gewissen Achsen konzentrieren. Und andererseits haben wir natürlich auch wirklich einen Wald, der sehr artenreich ist, wo auch viel Licht am Boden kommt. Und wie man es auch hier sieht, wo auch noch eine recht gute Krautschicht hat. Und das führt dann dazu, dass alle wirklich auch hier oder von den Pflanzen her eine sehr grosse Vielfalt vorhanden ist.
Schön, also das ist gut zu hören, oder? Ich nehme an, es hat Füchse, ich nehme an, vielleicht so ab und zu mal ein Reh.
Nein, Sie können also davon ausgehen, dass eigentlich da praktisch alle einheimischen Wildtierarten, die in dieser Region vorkommen, hier in einer guten Anzahl vorhanden sind. Das hören wir auch von den ortsansässigen Wildtieren, wo ja ein enger Austausch stattfindet. Es hat sogar Schwarzwild hier, obwohl es so viele Leute hat. Der Rehwild ist fast über dem Durchschnitt vorhanden. Und das hängt auch damit zusammen, dass es viele Strukturen hat. Oder? Also man sieht nie weite Wald rein, sondern es ist sehr strukturiert und zum Teil fast undurchdringlich. Das ist bewusst so gemacht, dass eben die Hunde und die Leute nicht kreuz und quer durch den Wald durchgehen.
Wenn Sie jetzt von den Lenkungsmaßnahmen reden, Sie sind, glaube ich, einer der ersten Wälder, der 2007 oder so damit angefangen hat, wirklich ernsthaft über die Besucherlenkung nachzudenken. Sie haben ein Konzept machen lassen, unter anderem mit der Uni Basel. Was hat man dort mal für Massnahmen vorgeschlagen?
Ja, die Erholungslenkung und Erholungsnutzung ist in dem Sinne ja nicht neu. Es ist einfach so gewesen, dass wir Ende 90er Jahre in Zusammenarbeit mit der Universität Basel, mit dem Institut Natur und Landschaft und Umwelt, hat man noch mehr zusammengeschafft. Es sind auch diverse Studien gemacht worden im Wald zur Freizeitnutzung, zum Verhalten der Leute im Wald, auch zur Biologie, zum Vorkommen von diversen Arten. Und im Rahmen der Zusammenarbeit hat man gemerkt, dass eigentlich wissenschaftliche Studien allein nicht viel nützen, oder? Sondern man hat dann mit uns gleich Gespräche gesucht und hat gesagt, das Ziel wäre doch auch, dass man die Forschungsergebnisse, die man hier erarbeitet, dass man die versuchen kann, in die Tat umzusetzen, in die Realität. Und das haben wir dann von Anfang an offen gesehen und hat das gemacht und habe dann auch hier einen Mehrwert festgestellt. Ich habe gemerkt, dass wenn wir hier die eine Massnahme greifen, zum Beispiel periodisches Einzäunen, damit sich die Bodenvegetation wieder erholen kann, dass man hier wirklich Erfolge erzielen kann. Und aus dem heraus ist dann das entstanden. Zusammen mit den Gemeinden, mit den Bürgergemeinden, mit den Privaten, hat man dann versucht, ein Erholungskonzept auf die Beine zu stellen. Und das hat man dann auch geschafft. Und das Erholungskonzept soll eben das Ziel haben, dass die Erholungsnutzung ein bisschen geregelt abgeht im Wald, dass die Leute wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Dass aber andererseits der Wald auch so aufgebaut wird, dass es für ihn optimal ist, dass eine grosse Artenvielfalt sich entwickeln kann und dass sich die verschiedenen Nutzungen in dem Sinne nicht so stark konkurrenzieren.
Frau Lösch hat einfach den Konflikt erwähnt durch die Regelung. Ist der Wald nicht eigentlich auch ein Ort, wo ein bisschen wild müsste sein? Und ist das vielleicht ein Konflikt, den gewisse Leute auch haben? Sie denken, jetzt will ich doch einmal wenigstens die Freiheit haben, irgendwie das zu machen, was ich will. In der Stadt ist alles geregelt, der Verkehr und weiß ich was alles. Aber jetzt hier im Wald sollte es noch ein bisschen wild sein.
Absolut. Aber wenn 500'000 Leute im Jahr wollen wild sein, dann haben wir bald keinen Wald mehr. Das war gerade die kurze, klare Antwort. Wir haben einfach zu viele Leute hier im Allschwiler Wald, dafür, dass jeder machen kann, was er will. Es ist traurig, dass man halt auch hier wieder die Verkehrsregeln quasi hat. Wir sind einfach zu viele Leute. Also ich sehe, ich bin an einem Ort aufgewachsen, was noch viel ländlicher ist. Aber meine Eltern wohnen noch dort und sie erzählen nämlich von den Spaziergängen im Wald mit dem Hund und sagen, heute sind wir 5 Stunden unterwegs und es hat so viele Leute im Wald. Hey, wir haben 3 andere Leute mit Hunden angetroffen. Und dann sage ich, 3 Leute mit Hunden, das sehe ich in 10 Minuten. Also es gibt Orte, wo es geht. Einfach wir sind doch nicht am richtigen Ort, leider. Wir sind einfach ein Tüpfchen grün neben einer grossen Agglomeration und das Tüpfchen grün müssen wir uns alle teilen. Und ich habe das Gefühl, das kriegen wir schon an, wenn wir uns alle ein bisschen am Riemen rissen.
sind jetzt ein Stückchen weitergegangen, haben das Mikrofon wieder angestellt, den Hund und Leine gelegt. Jetzt können wir weiterreden. Was ist das so? Das sieht jetzt wirklich ein bisschen in Anführungszeichen menschlich überformt aus, was ich da sehe.
Wir sind noch an einer öffentlichen Feuerstelle. Das Führen im Wald ist generell ein bisschen ein Bedürfnis vom Menschen. Und mit was das zusammenhängt, ist noch schwierig zu sagen. Aber sehr wahrscheinlich hat es auch mit den Grundgedanken vom Menschen zu tun. Oder? Er sammelt Sachen, wenn man es Wärme hat und dann wird halt geführt. Oder? Und das ist bei uns ziemlich ausgeprägt. Und in einem Wald, der so stark begangen ist, kann das natürlich zu einem Problem führen, weil dann überall geführt wird. Oder? Und aus dem Grund hat man gesagt, man tut ein Netz mit offiziellen Feuerstellen anlegen, mit dem Ziel, dass primär dort geführt wird und sonst nie. Oder? Und das erreichen wir meistens, aber nicht immer. Vor allem an Tagen, wo es ganz schön ist, wo viele Leute im Wald sind, das ist das wilde Führen ein Riesenproblem. Aber grundsätzlich ist es so, dass man Feuerstellen hat wie hier, die super eingerichtet sind. Das hat eine testeingerichtete Feuerstelle.
Es hat auch schon Holz, nehme ich
an. Es hat Holz hier, es hat Bänkchen und so weiter. Und mit dem will man dann natürlich die Leute auch ein bisschen anziehen, dass sie sich auch hier bewegen. Es ist auch attraktiv vom Umfeld her. Sie sehen hier Hänge, wo Kinder können spielen können. Die Böden sind zum Teil richtig gebraucht, also abgeschafft. Da läuft man täglich mit runtergerutscht und rumgelaufen. Und wenn sie hier schauen, dann sehen sie stellenweise keine Krautschicht mehr, keine Strauchschicht mehr. Und das ist halt aufgrund von dieser intensiven Belastung. Und das nehmen wir halt hier in Kauf. Aber wir versuchen andererseits auch, wie wir es auf der Gegenseite sehen, Bereiche zu schaffen, wo sich der Waldboden wieder regenerieren kann. Und man sieht, sobald er ein bisschen Ruhe hat, wir haben hier einen Zaun drum gemacht, es geht ein, zwei Jahre, dann fängt die Krautschicht bereits wieder an zu vegetieren. Aus dem Grund, weil ein grosser Teil vom Somen noch vorhanden ist, von den Wurzeln, die noch da sind. Und wenn man dann das ein paar Jahre so beruhigen kann, den Zaun wieder wegnehmen kann, dann hat man schon viel wieder erreicht. Und das ist auch ein Teil von diesem Konzept, dass man den Wald versucht, so fast mosaikartig immer wieder zu beruhigen, mit dem Ziel, dass eben der Naturwert langfristig erhalten bleiben
kann. Ich kann mir jetzt vorstellen, werden ganz viel glücklich sein. Ah, da hat es einen Ofen, es hat Holz parat, man sollte suchen. Ich kann mit einer Schulklasse gerade hier hinkommen, ich kann mit einer Familie ein Familienfest hier machen. Und dann wird es die Leute auch sagen, wir sind doch nicht so wie alle, oder? Wir wollen etwas Spezielles. Jetzt gehen wir auf die Büchse wieder mal raus und gehen da hinten raus und machen dort um das Führli. Passiert das häufig oder ist das jetzt auch eine Unterstellung von mir?
Das passiert, ich würde sagen, sehr häufig. Es ist schon so, da haben wir eine gut ausgebaute Feuerstelle. Die, die wir jetzt hier sehen, da hat es zwei Feuerplätze, die sind jetzt aus Metall. Es gibt andere Feuerstellen, die haben so ein Betonmäuerchen rundherum und so einen Grillrost. Wie daheim im Backofen. Und es gibt Leute, die wollen nicht im Wald, um dann noch zu kochen, wie daheim im Backofen. Die wollen draussen in einem Steinringli ihre Holzstückli aufschieben und dann noch so, wie sie es am Fernsehen oder auf YouTube gesehen haben. Wie macht man jetzt das genau? Wie haben es die Indianer gemacht? Und die wollen das auch so machen und schauen, ob es brennt. Die haben schon Freude, wenn es brennt. Und dass sie dann noch eine Servelle drauf bröteln können, ist noch besser. Das Outdoor, die Stichwort Survival Outdoor, das findet man natürlich auch hier. Und ich denke, das ist ganz besonders ausgeprägt bei Stadtmenschen, weil denen fehlt etwas. Und die suchen dann das Naturerlebnis gerade hoch 10. Wohingegen jetzt jemand, der, sag jetzt mal, ländlich wohnt und jeden Tag im Wald draußen ist oder mit dem Ross rausgeht oder muss die Ställe putzen jeden Morgen, dem kommt es jetzt vielleicht weniger in den Sinn, in den Wald ein Führli machen. Der ist froh, wenn er wieder heim darf. Andere Gruppen sind Mountainbiker oder auch Wanderer, die sagen, ich will nicht auf diesen schönen, breiten Weg, das ist ja wie ein Trottoir in der Stadt, ich will raus, ich will in die Natur.
Ich kann da vielleicht gerade noch anhängen, also gerade das, was gesagt worden ist bezüglich den Feuerstellen, abseits von den offiziellen, möglichst weg in einen Bereich, wo einfach nur ganz einfach ist. Auch das hat man im Rahmen von der Studie von der Universität Basel ganz gut rausgespürt. Das ist wirklich ein Bedürfnis, oder? Man will nicht einfach nur so eine gemachte Feuerstelle sitzen, obwohl das auch ein grosses Publikum anzieht. Aber es gibt doch viele, die sagen, nein, wir wollen abseits von dem etwas leben. Und das hat die Gemeinden und uns vom Forstdienst veranlasst, ein zusätzliches Angebot zu schaffen. Und das Angebot ist so, dass man nicht solche Feuerstellen anbietet wie hier, die super eingerichtet sind, sondern einfache Feuerstellen, sprich zwei, drei Stämme, ein Ring mit Stein, ein Abfachhügel, fertig. Und ich denke, ein Stück kann man dem Bedürfnis entgegenkommen, wenn man so Sachen anbietet. Und das hat man gemacht. Und ich habe das Gefühl, seitdem hat sich das Ganze ein bisschen beruhigt. Aber nach wie vor muss man auch gleich sagen, es hängt natürlich auch mit der Masse zusammen. Wenn natürlich Tausende kommen, dann ist natürlich alles überfüllt gleich und dann ist eben das Problem schon da, dass man halt ausbüchst.
Gibt es so etwas wie eine obere Nutzungsgrenze für einen Wald? Oder wird es in einem Wald dann irgendwann einmal zu viel?
Ja, ganz klar, es wird es einmal zu viel. Und zwar, das ist ja augenfällig, wenn es zu viel wird, oder? Also es hat auch Gebiete gegeben vor Jahren, wo eben alles so ausgesehen hat, oder? Und das hängt eben mit dem zusammen, was wir jetzt diskutiert haben, oder? Und dann muss man einfach Massnahmen ergreifen, sei es durch einen Forstdienst, sei es durch Bürger, Einwohnergemeinde, oder? Und ich denke, mit so Lenkungsmassnahmen bringen wir viel an. Aber wo Grenzen ist, das ist noch schwierig zu sagen, oder? Also wenn es einmal ganz ausufert, was ich jetzt doch nicht glaube, oder? Dann müssen wir halt einmal gewisse Bereiche ganz schliessen, grossflächiger, oder?
Haben Sie eine Art ein Zukunftsbild oder vielleicht auch Projekte, wo Sie denken, die wären jetzt so toll, mal zum Umsetzen?
Also ich denke, was man natürlich weiterhin machen kann, ist natürlich auch ins digitale Zeitalter Fuß fassen. Sei es jetzt mit sozialen Medien oder auch hier im Wald. Man hat jetzt hier, man sieht allbot wieder Informationstafeln zum Wald. Es hat Angebote, wo man immer wieder etwas lernen kann oder etwas beibringen kann. Wieso nicht auch dort in die Digitalisierung, um auch, soll ich jetzt maßgeschneiderte Angebote anbieten, dass jemand mit Kindern vielleicht ein Angebot hat und vielleicht kleine Spielideen hat. Aber anders, dass er vielleicht mehr für Vögel interessiert, auf eine sehr spezifische und dann noch schon sehr fortschrittene Art. Das könnte je nachdem etwas sein. Oder eben virtuelle Realität oder wie auch immer. Ich denke, die Technologie auch mit rausbringen in den Wald ist für mich jetzt nicht etwas Sinniges. Das wäre im Prinzip der nächste Schritt. Wenn man die Gesellschaft so ein bisschen anschaut, wie das fortschreitet, kann man auch in der Natur machen, um die Natur einen Menschen näher zu bringen. Und wieder so, wie ich es eigentlich einleitend gesagt habe, wenn der Mensch die Natur besser kennt, egal durch welche Mittel, dann wird er sie am Schluss besser schützen.
Ja, und das geht halt auch in die Informationen und in die Öffentlichkeitsarbeit rein. Das ist richtig, das kann ich da auch sicher nur unterstreichen. Ich denke, da muss man in Zukunft noch mehr machen, sei es in der Bildung, sei es aber auch Informationen vor Ort, täglichen Waldbesuch und so weiter. Sie fragen die grösste Herausforderung für die Zukunft und oder eine der grössten Herausforderungen für die Zukunft ist für mich persönlich die Entwicklung vom Wald als Ganzes, was die Artenvielfalt betrifft, was die Baumbestände betrifft. Also, wir reden hier von Umwelteinflüssen und so weiter. Oder? Ich habe einleitend auch gesagt, viele Bäume sehen nicht gesund aus. Und das hängt wirklich auch damit zusammen, dass wir vom Klima her einfach in den letzten Jahren wirklich grosse Veränderungen haben. Wir haben eigentlich einen ganz trockenen Sommer. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren, März, April, trocken, es hat fast gestäubt im Wald. Jetzt haben wir wieder einmal einen Frühling mit viel Niederschlag. Super für die Natur. Also der Prozess, die grossen Gegensätze, das ist wirklich eine riesige Herausforderung für den Baumbestand einerseits. Andererseits haben wir immer auch wieder mit neuen Krankheiten zu kämpfen, mit Pilzen, die aus anderen Kontinenten sich da verbreiten und Folgen von der Globalisierung. Und das wird eigentlich eine riesige Herausforderung sein, den Wald zu trimmen oder so anzubekommen, dass er auch in Zukunft noch gesund ist. Also eine grosse. Mit dem beschäftigt sich der Forstdienst gegenwärtig sehr. Wie sieht der Wald in Zukunft aus? Und was können wir heute schon dafür tun, dass es dann gut rauskommt?
Ja, Sie haben ganz am Anfang haben Sie gesagt, das ist auch ein Buchenmischwald. Oder? Buchen ist ein relativ wichtiger Baum hier, neben den Eichen, die aber dann auch historisch hier angebracht worden sind. Die Buchen vertreibt sich ein bisschen schlechter als die Eichen, soviel ich weiss, wegen der Wurzeln unter anderem. Sehen Sie die Buchen schon den Umbruch an oder haben Sie das Gefühl, dass, oder müssen Sie jetzt schon in Zukunft davon denken, im Sinne von, was Sie vielleicht auch mal noch für Alternativbäume hinbringen?
Ja, also man muss es immer als Ganzes sehen, als Lebensräume, nicht nur auf einzelne Baumarten bezogen. Aber wenn man jetzt gerade den Bogen ein bisschen weiterspannt und ein bisschen schaut, was ist gerade der schweizerische Jura zum Beispiel, ja, vielfach aus Buchen besteht. Und Buche ist ein Baumart, der gerne wechselfähiges Klima hat. Oder? Aber es natürlich dann eben extrem heisse und trockene Sommer gibt und so weiter, dann leiden die Baumarten extrem. Wir bei uns haben doch noch die Voraussetzung von tiefgründigen Böden, die das Wasser lang mögen halten, und das ist natürlich für Buchen gut. Aber auch hier sehen wir, in trockenen Sommer haben vor allem die älteren Generationen haben wirklich Mühe, sich anzupassen und sterben dann einfach frühzeitig ab. Also Zeiten, wo ein Buche 500-600 Jahre alt geworden sind, das gibt es heute praktisch nicht mehr, weil die älteren Bäume sind anfälliger und die sterben dann leider ab. Wir versuchen heute, den Wald möglichst divers zu gestalten. Das heisst, eine grosse Art von verschiedenen Baumarten auf engem Raum mit dem Ziel, dass wenn dann die eine oder die andere ausfallen, dass es noch viele andere gibt. Und man versucht natürlich schon ganz gezielt im Rahmen von der Waldpflege sogenannte trockenresistente Baumarten zu fördern. Und zu trockenresistenten Baumarten gehören einerseits Einheimische, wie eine Traubeneiche, wie eine Sommerlinde, wie eine Hagebuchen und so weiter. Aber die werden auch ergänzt, zum Beispiel mit Baumarten, aus dem, die mehr im Süden daheim sind. Das kann einmal eine Edelkastanie sein. Oder sonst Baumarten, die die Röchne besser vertragen.
Jetzt würde ich vielleicht mal noch ganz klein einen Bogen zum Schluss machen. Wenn so viele Menschen hier ankommen in den Wald, dann ist das ihr Anschauungsunterricht. Also da müssten sie eigentlich etwas lernen können. Nicht nur über unsere einheimischen Baumarten, sondern auch noch über die Zukunft vom Wald. Also das wäre zum Beispiel einer der QR-Codes, den man könnte machen. Auf einer von diesen Tafeln, die einfach der Wald im Klimawandel heisst. Wo man einfach auch gerade die Menge von Leuten, die da sind, würde eigentlich können sensibilisieren für das richtig grosse gesellschaftliche Thema, das wir haben.
Absolut, da sind die modernen Techniken und Technologien natürlich super für so etwas geeignet. Mir kommt jetzt so gerade spontan in den Sinn virtuelle Realität, weil der Klimawandel, auch wenn er so schnell fortschreitet und Profis, wie jetzt eben der Herr Lack, der schon seit 30 Jahren hier in diesem Wald unterwegs ist, auch sieht die Unterschiede. Auch weiss, vor 30 Jahren hat das noch anders ausgesehen, da haben wir nicht die gleichen Probleme gehabt. Aber ein Besucher, der weniger nach an der Sache ist, merkt auch das nicht. Weil immer noch ein Baum lebt viel länger als ein Mensch. Und in unseren Augen geht das viel zu langsam und wir bekommen das nicht mit, wir sehen das nicht. Und da kann man natürlich mit virtueller Realität so viel machen, dass man zum Beispiel sagt, halten Sie das Handy offen, wählen Sie eine Jahreszahl und dann sehen Sie, wie der Wald den und den und den ausgesehen hat. Zum Beispiel. Also, da gibt es so viele tolle Sachen, die man machen könnte, um eben den Leuten besser zeigen, besser aufzeigen, besser vorführen, was da genau passiert.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Markus Lack und Florin Leuthardt recht herzlich für ihre Zeit. In meinen Shownotes findet man noch ein paar Hinweise zum Altschwiler Wald. Und wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.